Man merkt halt auch relativ schnell nach ein paar Gesprächen häufig, gerade wenn das Themen sind, die einem, sag ich mal, als Paar auch vertraut sind, die man schon öfters in der Vergangenheit hatte, dass man sich schnell im Kreis dreht. Also, dass man sagt, ja, wir haben ein gutes Gespräch, aber im nächsten Gespräch, da kippt die Stimmung wieder.
Das heißt, solche Kleinigkeiten sind relevant. Daraus baut sich eben so eine Konfliktspirale auf. Ich bin dir nicht wichtig. Meine Anliegen zählen für dich nichts. Deine Versprechungen, was zu ändern, hältst du nicht ein. Jetzt geht's auch auf einmal um dich. Es sind schon Risse da, es sind so Vorahnungen da, da mag ich nicht mehr drüber sprechen. Das sind alles schon Dinge, wo man lieber früh eingreifen sollte und sagt, dann lass uns lieber ganz früh Unterstützung holen, bevor man in der Krise erst so richtig drinsteckt. In dieser Folge sprechen wir darüber, woran ihr erkennt, dass eine Paartherapie sinnvoll ist und warum viele Paare oft zu lange damit warten. Wir haben in den letzten Jahren hunderte Paare begleitet, die genau an diesem Punkt standen. Unsicherheit, Hemmschwellen, Angst vor dem Scheitern, bis die Krise fast schon zur Trennung führte. Du bist im Podcast der Lebensidealisten gelandet. Mein Name ist Florian.
Ich bin Ina.
Wir sind Paartherapeuten und Coaches und helfen euch raus aus der Krise hinein in eine dauerhaft glückliche und harmonische Beziehung.
Die Situation bei Paaren ist sehr häufig, wenn man in einer Krise ist, dass man erstmal versucht, sich selber zu helfen. Also das ist ja so ein erster Aspekt, den man erstmal loslegt, dass man sagt, okay, was kann ich denn tun, was kann ich verändern, um aus dieser Krise rauszukommen. Man versucht vielleicht erste Gespräche, man sagt, wir müssen mal ein Wochenende wegfahren, irgendetwas, was uns gut tun würde, weil man den Zustand als so unangenehm empfindet, ne? Aber man merkt halt auch relativ schnell nach ein paar Gesprächen häufig, gerade wenn das Themen sind, die einem, sag ich mal, als Paar auch vertraut sind, die man schon öfters in der Vergangenheit hatte, die vielleicht noch nicht in die Krise geführt haben, aber die einem bekannt sind, dass man sich schnell im Kreis dreht. Also, dass man sagt, ja, wir haben ein gutes Gespräch, aber im nächsten Gespräch, da kippt die Stimmung wieder. Und dann reden wir wieder 5 Stunden und gehen mit einem unguten Gefühl raus. Und dann haben wir wieder ein schönes Wochenende. Aber irgendwie haben wir das Gefühl, wir kommen da nicht dauerhaft nicht gut voran.
Deswegen würde ich eigentlich noch mal viel früher ansetzen. Nämlich, wenn jetzt beiden bewusst ist und das so ausgesprochen wird, wir befinden uns in einer Krise, dann ist man ja schon mal als Paar recht weit. Weil meistens beginnt ja die Herausforderung damit, dass eine Krise zwar schon da ist, aber entweder keiner von beiden das für sich so reflektiert und so ausspricht oder dass nur einer von beiden so spürt und aber vielleicht auch gar nicht so offen benennt und ausspricht und der andere das auch vielleicht ganz anders sieht und sagt, ich glaube, du übertreibst. Ne? Wenn du jetzt mal uns mit den Nachbarn vergleichst, also wie oft die streiten, hast du gerade gestern gehört, wie laut das da war, als wir vorbeispaziert sind. Da brauchen wir uns auch gar keine Sorgen machen. Anderen geht's viel schlechter als uns.
Ja, oder viele sagen ja, wir fahren ja noch zusammen in den Urlaub oder wir gehen ja noch beide arbeiten, den Kindern geht's ja auch gut. Also die nivellieren das so runter.
Ganz wichtiges Signal, häufig für die Männer, ne, dass die Männer das sehr schwer finden, einen Krisenzustand zu fühlen oder anzuerkennen, auch wenn die Frau über ihr Leid spricht. Wenn solche Signale kommen, man kauft sich zusammen etwas, zusammen 2 E-Bikes gekauft, hatten wir mal als Beispiel.
Ja, und dann war der Mann ganz, ganz traurig im Erstgespräch und gesagt, das war für ihn so der Punkt, da dachte er, ist noch alles okay. Man würde doch so eine Investition nicht machen, wenn es so schlimm wäre.
Gemeinsame Urlaube, Planungen für die Zukunft zusammen. Alles Signale, die gerade dem Mann eigentlich zeigen, dass noch alles gut. Das heißt, das ist eigentlich so die erste Herausforderung. Erstmal einen gemeinsamen Nenner bezüglich des Gefühls der Krise und der ja echten Gefühle, Intensität, der Dramatik des Ganzen zu bekommen und einfach zu hinterfragen, wie sehr ist man da im Leid. Was natürlich etwas, finde ich, an unserer Kultur hier liegt, dass wir ja immer dazu neigen und geprägt sind, etwas dann zu tun, wenn etwas Schlimmes eingetreten ist. Also das heißt bei uns Krankenversicherung und nicht Gesundversicherung oder sowas. Ne? Also wir gehen also alle zum Arzt, wenn wir krank sind und lassen uns dann helfen. Viele sogar eher stolz, so ich war jahrelang nicht beim Arzt. Ne? Und eigentlich müsste es andersrum laufen und so müssten auch Paartherapien oder Beratungen sein, dass man sagt, ich gehe zum Arzt, um ihn zu fragen, was kann ich tun, um gesund zu bleiben? Einmal durchchecken lassen und was kann ich tun, um wirklich gesund zu bleiben? Wie ist mein aktueller Lebensstil? Wie wird der bewertet? Ja, wie würdest du Ernährung, aktuellen Körper, Fett und Muskelzusammensetzung bewerten, wie ist meine Lungenfunktion und so weiter, woran sollte ich arbeiten, damit ich möglichst gesund bleibe. Aber so ticken wir ja nicht. Ja, und das ist hier auch der Fall. Das heißt, da ist immer so ein inneres Abwägen. Sind wir nun doll genug in der Krise, damit man wirklich Beziehungsbücher lesen muss, Podcast dazu hört oder womöglich sogar noch einen fremden Menschen mit dazu holt? Muss das wirklich sein?
Und das ist ja auch etwas, was uns immer wieder entgegenkommt sozusagen in den Gesprächen, dass manchmal Paare sagen, ja, ich weiß gar nicht, ob, also ist das in Ordnung, dass wir über diese Themen hier sprechen, weil es sind so Kleinigkeiten. Also mir ist was unangenehm, das zu erwähnen, wo ich verletzt bin, weil das ist eine Kleinigkeit. Aber so ist ja das Leben. Es sind manchmal, oder nicht nur manchmal, sondern sehr oft sogar, gerade viele, viele Kleinigkeiten, die mich stören und die dann ein Unwohlsein machen, ne? Wenn ich jetzt auf mich schaue, selbstkritisch, wenn ich Schubladen nicht zumache oder du könntest wahrscheinlich jetzt gerade viel besser ergänzen, irgendwas nicht macht, dann kann das ja schon bei dir, weil das unser Alltag ist, ein ungutes Gefühl auf Dauer machen. Gerade wenn du mich darauf aufmerksam machst und ich es trotzdem nicht mache, dass man sagt, okay, aber es sind auch denn eine Form von fehlender Wertschätzung oder Respektlosigkeit. Und dann sind wir schon bei einem ganz anderen Thema. Und dann rutschen Paare, nicht nur deswegen, aber auch wegen vielen anderen Dingen, dann in eine Krise. Und dann ändert sich vor einmal der Modus. Und dann sind sie in Erstgesprächen und sagen, wir sind ein echt, echt harter Fall. Ich weiß nicht, ob ihr uns da helfen könnt. So was Schweres hattet ihr vielleicht noch nicht.
Meistens schon.
Ja, genau. Aber das ist dann das Gefühl also in dem Moment.
Meistens hatten wir,
ne,
noch viel komplexere Fälle.
Ja.
Aber natürlich, jedes Paar, was sich meldet, fühlt sich als schweren Fall und sehr komplex. Und aus der eigenen Wahrnehmung und dem eigenen Emotionen auch vollkommen berechtigt, ne? Aber das ist ja genau die Kette, die häufig bei emotionalen Verletzungen eintritt. Zunächst ist das so ein Störgefühl, Unstimmigkeitsgefühl, wo auch noch ein Feedback gegeben werden kann. Na, also wenn du Schubladen nicht schließt, dann sind das erstmal nur Schubladen, die nicht geschlossen sind. Das stört, aber es sind die Schubladen. So, da sind wir noch beim Thema, wo man wirklich sich rund um Schubladen dreht und wo das Thema auch etwas ist, wo man sagt, das ist trivial, wir reden hier über Schubladen.
Wo jeder noch so ein bisschen grinst und sagt so, ja gut, ne?
Jetzt gebe ich dir bei Feedback und sage, ich wünsche mir, dass du sie immer schließt, das stört mich. Und du sagst, ja, kann ich sehen, mache ich. Du stimmst zu, ne? Jetzt machst du es wieder nicht. Jetzt fängt es an, langsam das Störgefühl sich zu verstärken. Ich gebe vielleicht sogar noch ein zweites Mal Feedback.
Meistens kommen ja noch zwei, drei andere Sachen dazu, ne?
Und irgendwann machst du es wieder nicht, aber hast wieder zugestimmt. Und dann beginnt das nachher nämlich, sich in der Ebene zu wechseln und auch dann in eine Verletzung mehr hineinzugeraten, weil dann beginnt das sich zu wandeln, weg von den Schubladen hin zu mir. Ich bin dir nicht wichtig. Meine Anliegen zählen für dich nichts. Deine Versprechungen, was zu ändern, hältst du nicht ein. Jetzt geht's auch auf einmal um dich. Du bist unzuverlässig. Und jetzt haben wir auf einmal, dass ich mich auf Identitätsebene als Mensch in der Partnerschaft schlecht fühle und nicht gesehen fühle und dir noch unterstelle und immer mehr präge, dass du ein unzuverlässiger Mensch bist und auf meine Wünsche nicht eingehst, obwohl du zugestimmt hast.
Und dann ist das Ping-Pong-Spiel sozusagen eröffnet. Aber wenn du denn etwas machst, was mich stört und ich dann sagen würde, ja, kannst du bitte deine Tasse auch in den Geschirrspüler stellen?
Klar, wenn du die Schublade schließt.
Genau. Und schon, also das ist schon, wir schmunzeln jetzt ja noch drüber, aber das ist richtig anstrengend, wenn man diesen Modus erreicht hat, ne? Und sagt so, ja, kannst du mir dabei helfen? Ja, kann ich machen. Aber was tust du denn für mich?
Also, was heißt, wir haben bei uns 7 Ebenen der Veränderung und wir haben so 3 obere Ebenen. Da ist eine Ebene die Verhaltensebene und wir haben untere Ebenen, die mehr im Fundament liegen. Und da sind 2 Ebenen, zum Beispiel Identität, also ich bin, und Überzeugung, die ich zum Beispiel über dich dann habe. Und das ist eben dieser Switch, der passiert. Am Anfang geht es bei den Schubladen und bei der Tasse um ein Verhalten. Deswegen können wir Feedback geben. Und wenn es dann in die Verletzung rübergeht, dann wechselt das eben Ebenen tiefer. Und es betrifft auf einmal mich als Mensch. Und ich habe dann noch zusätzlich eine Brille auf dich, eine Überzeugung von dir, dass du einfach deine Versprechungen nicht einhältst, du mich nicht ernst nimmst. Also
das ist ja
Sachen.
Schon eine ganz krasse andere Ebene, muss man sagen, ne? Also wenn jemand über mich denkt, ich bin ein unzuverlässiger Mensch oder ich halte mich nicht an Absprachen, das trifft einen schon viel, viel mehr, als wenn jemand sagt, ja.
Und unser Gehirn denkt in verrückten Mustern. Ja. Ne? Mensch, Schatz, warum soll ich die Kinder denn nicht abholen? Warum machst du das immer? Und ich habe das Gefühl, du willst da voll die Kontrolle drüber behalten. Ja, du bist unzuverlässig, du schließt die Tür nicht.
Geh lieber selber einkaufen, weil du vergisst immer so viele Dinge.
Und das heißt, da entstehen solche Muster und auf einmal, wenn nämlich erstmal diese Überzeugung auf Identitätsebene ist, du bist unzuverlässig, also wenn du schon nicht in der Lage bist, obwohl du es versprochen hast, Schubladen zu schließen, wie willst du dann irgendwie, so eine Kleinigkeit geht schon nicht, wie soll ich dir dann die Kinder anvertrauen? Ja. Und so geht die Kette dann los, ne? Bei den Verletzungen. Das heißt, solche Kleinigkeiten sind relevant. Daraus baut sich eben so eine Konfliktspirale auf. Und da sind wir nämlich an dem Punkt mit der Frage, ab wann macht das denn Sinn, sich zu melden? Eigentlich kann man sagen, sobald man merkt, dass solche Themen beginnen und man bekommt für diese Themen keine nachhaltige, wirkliche Lösung mehr, sondern man schaut vielleicht weg, man spart Themen aus und spricht darüber nicht mehr, man dreht sich im Kreis, wenn man drüber spricht. Es beginnen so innerliche Sorgen vor Themen und sagt, oh, ich mag nicht schon wieder mit dir über Urlaub sprechen, da haben wir uns die letzten 3 Male schon drüber gestritten. Also man merkt, dass so immer mehr Themen im Fundament zwischen euch als Paar schon problembehaftet sind, es sind schon Risse da, es sind so Vorahnungen da, da mag ich nicht mehr drüber sprechen. Das sind alles schon Dinge, wo man lieber früh eingreifen sollte und sagt, dann lass uns lieber ganz früh Unterstützung holen, bevor man in der Krise erst so richtig drinsteckt.
Und ein Hinweis ist ja auch, wenn man zum Beispiel einen Podcast wie unseren hört und sich für diese Themen interessiert oder sich irgendwie ein Buch kauft. Also dass man so merkt, im ersten Schritt, okay, ich brauche dann andere Impulse, ich bräuchte dann nochmal Unterstützung.
Ja, ganz pauschal kann man sagen, eigentlich jeder, der jetzt die Folge hört, ne, der sollte auf jeden Fall mit seinem Partner sprechen und überlegen, welcher Weg, und das muss ja nicht gleich die Paartherapie sein, aber es wird anscheinend was für die Beziehung gebraucht. Es gibt anscheinend ein Mangelgefühl, was da ist, eine Unzufriedenheit, ein Unglücklichsein. Und es wird anscheinend etwas in der Beziehung gebraucht, um wieder mehr in Richtung Wunschbeziehung und Erfüllung zu kommen.
Bei vielen ist halt auch eine Angst, sich Unterstützung zu holen da. Also dieses Gefühl, gescheitert zu sein, wir haben das nicht zusammen hinbekommen oder nicht stark genug zu sein. Dass da halt auch diese Hemmschwelle ist, jemanden außen stehen. Und ich kann das auch erstmal verstehen, das sind mir viele Menschen auch in anderen Bereichen, etwas zu erzählen. Und es ist ja nicht etwas nur, sondern es sind ja häufig extrem intime, vertrauensvolle Themen, die man vielleicht nicht mal mehr mit Freunden besprechen mag oder auch mit der Familie sowieso nicht, dass man sagt, das auszusprechen in der Partnerschaft ist schon schwierig. Und jetzt noch bei jemand Dritten da etwas auszusprechen, da ist meine Hemmschwelle extrem hoch.
Und da hilft das sehr, den Blickwinkel zu verändern und einfach zu sehen, das sind Menschen, die machen das tagtäglich, beschäftigen sich mit diesen Themen, die urteilen darüber nicht, sondern man kommt zu uns, hat ein Ziel, was man gerne erreichen möchte und wir sind einfach die, die unterstützen. Und gerade wenn man das aus diesem Optimierungsblickwinkel sieht und sagt, wir sind einfach die, die helfen, eine schönere, erfüllendere Beziehung führen zu können, dann entspannt sich die Lage. Weil am Ende ist ja auch das häufig so. Natürlich kann ich irgendwie alleine meine Finanzen irgendwie handeln, aber ich hole mir einen Finanzberater dazu, damit das noch besser geht und damit ich noch mehr Sicherheit habe und vielleicht auch Blickwinkel und Themen erfahre, die ich selber noch gar nicht kennengelernt habe. Also auch wirklich neues Wissen bekomme und dadurch neue Methoden, neue Verhaltensweisen erlerne, die ja viel stimmiger sind als das, was ich vielleicht irgendwann mal mir selbst erarbeitet habe, von Eltern, Erziehern und Co. mir abgeguckt habe. Vielleicht gibt's da ja neue Dinge. Und das in allen Bereichen so. Man holt sich doch eigentlich in so vielen Bereichen einen Experten dazu, der einem hilft. Und hier kann man es eigentlich ganz genauso sehen. Und je früher man das macht, desto angenehmer ist der Prozess. Wie beim Arzt ja auch, ne? Je früher ich hingehe, typischerweise, desto weniger unangenehm sind die Untersuchungen, die gebraucht werden, desto weniger unangenehm sind die Therapiemaßnahmen, die gebraucht werden und die Heilungschancen beim Arzt sind umso größer. Das ist in der Paartherapie auch so. Je früher man kommt, desto angenehmer sind die Gespräche, desto entspannter kann man Dinge lösen, desto sicherer ist, dass man auch wirklich gemeinsam zur Wunschbeziehung findet. Je weiter man in der Krise vorangeschritten ist, desto schwieriger wird das alles. Man hat eine lange Zeit Leid hinter sich, die nicht gebraucht wurde.
Und ich halte mir immer vor, bei Situationen, die ich unangenehm im Leben finde, dass ich wirklich immer denke, das macht die Person ja beruflich. Also die Person, zum Beispiel auch bei Ärzten oder so, hat ja, ich würde mir natürlich jemanden suchen, der Erfahrung hat, gar keine Frage, hat das bestimmt schon mal gehört, hat das bestimmt schon mal gesehen, Wir sind hier auf einer anderen Ebene, ne? Das ist nichts, wofür man sich schämen muss, weil ich mir denke, das hat die Person vielleicht nicht in der Ausprägung, aber in diesem Themenbereich schon mal gesehen. Und ich möchte ja gerade jemanden, der Erfahrung hat mit dieser Thematik und um davon zu profitieren. Und dafür wird eine gewisse Offenheit auch gebraucht, aber auch dieses Gefühl danach häufig auch von Erleichterung, zu sagen so, oh Gott, ich habe jemanden gefunden, der hat mich verstanden und der kann mir helfen. Das ist immer so eine Hemmschwelle, die man dann überwunden hat und denkt so, okay, es war doch nicht so schlimm. Und das erleben wir auch häufig in der Paartherapie. Und ich frage das so mal ganz aktiv, wenn Paare bei mir landen nach der ersten Sitzung, was für ein Gefühl geht ihr jetzt raus? Wie war das für euch heute? Und ganz häufig ist es auch gerade bei skeptischen Menschen, dass sie sagen, oh, ich hatte so ein bisschen Bauchschmerzen morgen, als ich zur Arbeit gegangen ist, weil ich wusste, so, wir sehen uns heute Nachmittag. Aber ich bin sehr froh, weil jetzt ist so eine Erleichterung, das war ja gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Ne? So, das fiel mir doch leichter und jetzt gehe ich mit einem guten Gefühl und irgendwie auch so einem Optimismus und eigentlich freue ich mich auch so ein bisschen auf unsere nächste Sitzung sogar. Das finde ich immer sehr schön, weil das ist das Gefühl, was wir ja auch vermitteln wollen, dass nichts komisch ist, man alles aussprechen darf.
Ja, das ist, glaube ich, immer ein bisschen herausfordernder, wenn das so die Psyche quasi betrifft, wenn das nicht so greifbar ist. Aber ich habe gerade überlegt, warum ist das so unterschiedlich in der Beziehung im Vergleich zu Krankheiten zum Beispiel? Wenn man in der Beziehung sagt, wir sind so am Anfang, wir sind unzufrieden. Uns geht's nicht gut miteinander. Da sind Dinge, die machen uns nicht glücklich. Da ist irgendwie bei vielen so die Hoffnung da, das könnte sich ja ändern oder das ist nur eine Phase. Das wird schon irgendwie wieder werden. Manche machen auch aktiv was, aber irgendwie lässt man das dann so laufen. Da fehlt anscheinend vielen dieses Bild, was wir aus dieser Konfliktspirale und dem Fundament so nehmen, dass das dann in die nächste Phase eintaucht und in die nächste Stufe schlimmer wird, was uns bei Krankheiten bewusst ist, typischerweise. Also wenn wir jetzt bestimmte Krankheiten nehmen, die auch tödlich enden und ich habe Stadium 1 und das würde mir ein Arzt diagnostizieren, dann würde ich ja nicht sagen, ah okay, danke für die Info, ich guck mal, ob es wieder gut wird und warte mal ab, ob ich ins nächste Stadium komme, sondern dann sage ich doch, ja scheiße, wir müssen sofort was tun, aber in der Beziehung passiert das nicht. Da ist irgendwie ganz viel Hoffnung da, das regelt sich schon irgendwie von alleine.
Aber da auch nicht so ganz, also ja, du hast recht, ich habe letztens ein Reel gesehen, das fand ich in dem Zusammenhang ein sehr passend, dass da zum Beispiel ganz viele Menschen Angst haben, zum Arzt zu gehen, wenn sie Hämorrhoiden haben. Und da haben sie so einen Leidensweg, ich glaube, das war so eine Pharma-Werbung oder so, zusammengestellt, dass die Menschen zum Beispiel im ersten Schritt sich im Online etwas bestellen, also ohne Menschenkontakt, was sie denken, so okay, es könnte, obwohl sie ja nicht wissen, ob sie es haben, nur aus Selbstrecherche, das könnte zu einem Symptom passen, ich bräuchte dann ja mit niemandem drüber reden, niemandem das sagen und gehe in die Selbstbehandlung. Zweiter Schritt ist, ich gehe zur Apotheke und guck, ob es doch noch was Besseres gibt, weil das hat nicht geholfen und geh zu meiner Apotheke jetzt nicht im Umkreis, sondern 5 Kilometer weiter, weil da kennt mich niemand. Und im dritten Schritt, dass sie dann erst zum Arzt gehen und sagen, okay, und selbst da, dass die Menschen extrem unangenehm ist und sagen so, ich krieg Schweißausbrüche, ich will das gerade nicht. Und der Arzt da ganz entspannt sitzt und sagt, Sie sind die Dritte heute Morgen, das ist gar kein Problem. Und da war das real, dass jemand gesagt hat, ja, ich habe davon ein Foto gemacht und der Arzt so ganz cool sagt, ja, klar. Er sagt, das war ein Scherz. Ich habe gar kein Foto gemacht. Ich wollte mal gucken, wie sie reagieren. Wo der Arzt gesagt hat, so, das schockt mich alles gar nicht, weil das ist meine Arbeit. Ich weiß, wie das aussieht. Ich weiß, wie das am Menschen aussieht. Ich weiß, wie das auf Fotos aussieht. Und sie hätten sich das alles sparen können. Die ganzen Euros vorher, die sie in Apothekensachen manchmal gesteckt haben. Ich habe hier Mittel. In 3 Tagen sind sie durch.
Ja, und auf der anderen Seite muss man das ja auch aus Blickwinkel des Arztes oder für uns als Paartherapeut sehen. Das ist ja unser Job. Also wenn alle das selber könnten oder können müssten, dann bräuchte es uns ja gar nicht. Das heißt, es würde ja unser Job abgeschafft werden. Und wie du schon sagst, wir gehen ja gar nicht mit dem Glaubenssatz da rein, zu sagen, jeder müsste doch gelernt haben, wie eine Beziehung funktioniert. Was seid ihr nur dämlich, dass ihr es nicht hinbekommen habt? Ja. Naja, wir retten euch. Also das ist ja gar nicht das Ding, sondern wir gehen ja da rein und sagen, die meisten haben eher nicht gelernt von ihren Eltern, wie man eine glückliche, harmonische, stabile Beziehung langjährig führt, zumal sich ja auch in den Generationen auch drastisch Dinge verändern. Das ist auch so ein typisches Thema, warum ja häufig auch die Eltern als Vorbild und auch im Heute als Ratschlaggeber ja manchmal gar nicht mehr so die beste Wahl sind, weil die Eltern hatten ganz häufig ja ein sehr klassisches Modell und haben sich in Abteilungen aufgeteilt. Der Vater geht arbeiten, macht vielleicht noch den Garten die Mutter, die bleibt bei den Kindern zu Hause, arbeitet noch in Teilzeit oder so und macht den Haushalt. So, und da brauchst du natürlich recht wenig Kommunikation, weil die Verantwortung ist klar geteilt. Ne? Mein Vater hat mich nie gefragt, wie es in der Schule läuft. Das war ganz klare Verantwortung und Aufgabenbereich meiner Mutter. Ne? So, das heißt, ich weiß nicht mal, ob die darüber gesprochen haben. Ne? Und ich, ja, weil die haben sich vertraut und gesagt, du kümmerst dich. Ne? Das heißt, wenig Kommunikationsbedarf, ganz anders als heute. Heute wollen wir das meistens alles gut aufteilen, ne? In unterschiedlichen Dimensionen, 70-30, 60-40, 50-50 oder so. Aber wir haben typischerweise kaum noch, dass man sagt, nur einer ist für Geld verdienen verantwortlich. Nur einer ist verantwortlich für Kinder und Erziehung. Nur einer kümmert sich um die Schule. Eltern wollen zusammen zum Elternabend. Eltern wollen zusammen sich um die Kinder kümmern, wollen alle beide was von den Kindern erleben, wollen beide ihre Werte weitergeben. Frau wie Mann haben heute richtig gute Ausbildung. Beide haben vielleicht auch Karrierewünsche und sagen, ich möchte auch ganz gerne verschiedene Aspekte haben. Ich möchte gerne Kinder haben und ich möchte auch was beruflich leisten. Mich erfüllt die Kombination aus vielen Dingen. Und dadurch brauchen wir heute eine ganz andere Kommunikation, ein ganz anderes Fundament, eine andere Basis, als das unsere Eltern brauchten. Grundsätzlich kann man also sagen, je früher ihr euch Unterstützung wirklich holt, desto leichter lassen sich emotionale Verletzungen und Konflikte bearbeiten. Eine Paartherapie ist immer dann sinnvoll und man kann es auch für sich Entschärfen und Paarcoaching nennen, wenn man das Gefühl hat, dass Paartherapie irgendwie nicht so passt, weil man sich nicht so krank in der Beziehung quasi fühlt oder nicht so in der Krise, dass man sagt, wir brauchen eine Therapie. Dann macht ein Paarcoaching oder unser Beziehungstraining und sorgt dafür, dass wirklich ungelöste Konflikte, wiederkehrende Streitthemen, Themen, bei denen ihr alleine nicht weiterkommt, ihr unglücklich seid oder ihr einfach nicht ganz eure Wunschbeziehung führt, nutzt das und sorgt dafür, dass ihr mehr Richtung Wunschbeziehung kommt. Manchmal sind es auch wirklich einzelne Entscheidungen, wo man sagt, da haben wir jetzt 7-mal drüber gesprochen, das läuft jedes Mal schief, das ist ein wichtiges Thema. Zum Beispiel ziehen wir in Ort A oder B, ne, wann wollen wir Kinder bekommen und so weiter. Besonders schön fand ich die Paare, die zu uns gekommen sind und gesagt haben, wir planen nächstes Jahr zu heiraten und wir wollen präventiv unser Fundament stabilisieren. Ja. Mega, ne? Dass man vorab daran arbeitet und gar nicht erst in die Krise hineinrutscht.
Grundsätzlich kann man sagen, dass man vor allen Lebensumbrüchen, wenn man sie vorher weiß, gerne nochmal aufs Fundament schauen kann. Also auch gerade, wenn man weiß, okay, wir kommen einfach in eine Lebenssituation, die könnte herausfordernd sein. Lass uns da nochmal vorher einchecken und zu gucken, wie ist unsere Verbindung untereinander, weil ganz klar, und das weiß ja jeder, so ein Lebensumbruch, wenn der planbar ist, wie zum Beispiel eine starke Veränderung im Job, die braucht Ressourcen. Und da ist es wichtig, dass man da gestärkt ist. Und das ist ja auch das Besondere bei unserer Methodik, dass wir einen systematischen Ansatz haben. Und da unterscheiden wir uns ja auch von einigen anderen Ansätzen, von anderen Paartherapeuten, dass es bei uns nicht darum geht, dass wir einfach euch auf eure Themen bringen wollen und ihr dann sozusagen selbst heraus die Lösung finden sollt, weil ihr das euch selbst erarbeitet alles, sondern es geht darum, dass wir einen Fahrplan haben, dass wir eine Methodik haben, die systematisch aufgebaut ist. Wir kehren zurück an den Punkt, wann war es mal gut, und schauen uns mit euch zusammen ganz intensiv eure Beziehungslinie an, arbeiten die emotionalen Verletzungen auf, schauen nach Mustern, schauen nach Dynamiken und lernen aus der Vergangenheit, was für euch, für eure Zukunft wichtig ist in der Veränderung. Das ist natürlich hoch individuell, weil das ist für jedes Paar was anderes. Deswegen ist es kein Standardding, wo wir sagen, okay, wir machen die Schublade auf und das passt auf jedes Paar. Sondern wir wollen natürlich aus eurer individuellen Vergangenheit, die auch manchmal natürlich sehr leidvoll war, die manchmal auch sehr schön, aber da das Wissen mitnehmen für die Zukunft.
Wobei ich sagen würde, dass es ein Mix ist aus einigen Standards plus einigen individuellen Aspekten. Denn das ist ja auch das, was manche sich wünschen, diesen Werkzeugkoffer mit Standardwerkzeugen, die helfen. Und das finde ich dann auch so passend, weil das ist ja wie in dem Werkzeugkoffer auch. Du wirst in jedem Werkzeugkoffer einen Hammer finden, so wie man einfach in jeder Beziehung braucht, wie man echte, stimmige Kompromisse schließen kann.
Das Individuelle war auch eher auf die Muster bezogen und auf die Dynamik, die entsteht. Und das ist ja bei jedem Paar auch so ein bisschen anders. Für den einen ist Dynamik, wenn die Kinder dazukommen, dass es dann erstmal Distanz gibt. Für den nächsten ist es nicht so. Da sind andere Verletzungen entstanden und dass wir da sehr individuell drauf schauen.
Ja, und das Schöne heute ist ja, dass man sich umfassend informieren kann. Man geht ja nicht mehr zwingend zum Paartherapeuten um die Ecke, den man dann das erste Mal sieht, sondern man kann ja wie bei uns, aber auch bei anderen natürlich genauso, in Podcasts und YouTube-Videos reinschauen. Man kann sich umfangreich ein Bild machen, wie die Menschen sprechen, wie die Haltung ist, wie die ticken, was für methodische Ansätze die haben und kann dann, wenn man ein stimmiges Bauchgefühl hat, sagen, da melden wir uns. Und da wird es Paare geben, für die wir und unser Ansatz genau richtig ist und andere, die sagen, wir ziehen mal weiter, ist ganz nett, aber irgendwie matcht das noch nicht. Und das ist ja super, dass man heutzutage das so vorab für sich herausfinden kann, wo so ein Match dann auch letztendlich entsteht, weil das natürlich auch dafür sorgt, dass diese Zusammenarbeit angenehm wird und auch sehr wirksam, wenn man diesen Match für sich verspürt. Von daher, meldet euch sehr gerne bei uns, wenn ihr an diesem Punkt steht. Bei uns ist der Start so, dass ihr in ein telefonisches Erstgespräch geht, wo typischerweise Lea oder Laura mit euch herausfinden, ob euer Thema gut zu uns passt, ob wir menschlich gut zusammenarbeiten können, ne, und stellt noch einige andere Fragen so für den Start, ne, damit es dann in das zweite Gespräch geht, wo wir dann in der Tiefe einmal schauen, was wirklich eure Themen und Dynamiken sind, was eure Ziele sind für das Paarcoaching, die Paartherapie und wir euch dann aufzeigen, wie mit uns der genaue Weg dann für euch aussehen wird, ja, sodass man da dann einfach ein gutes Gefühl gemeinsam hat, miteinander zu arbeiten.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Bis bald.